Herzlich willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben. Präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina.
Schnuppi, Kalisi. Kalisi.
Wir klappern hier mit dem Napf. Die wissen doch, dass wir jetzt gerade Podcast aufnehmen.
Es ist Donnerstagabend, 10 Uhr. Und hier ihr seid live in Cuxitown. Und bei der Podcastaufnahme von Holy Dog.
Den Podcast den für Podcast, alle, die Hunde lieben.
Den alle Hunde lieben.
Die alle Hunde lieben.
Ach
auch
so,
noch.
Für alle, die Hunde lieben. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Ja, das hast du.
Ich habe heute meine erotische Stimme aufgelegt, so dass ihr euch gleich willkommen fühlt. Wie bei einer 090er-Nummer aus den 80er, 90er Jahren. Boah, das war früher krasses Business Telefonsex, oder?
090, dreimal die 4.
Und da liefen immer die Clips. Ne? Liefen nachts Erotik, immer so Clips, wo du anrufen konntest. Ja. Und die habe ich immer heimlich geguckt, um mal ein bisschen was zu sehen.
Aber hast nie angerufen.
Hä?
Hast
angerufen? Wir haben uns immer eingeschlossen in so Telefonzellen. Damals noch, als ich jung war, gab es so Telefonzellen vor meiner Grundschule. Da bin ich mit Freundinnen immer hingegangen und es gab so ein paar 0800er Nummern.
Ja.
Und da konnte man anrufen, umsonst von der Telefonzelle aus. Gott. Und das waren aber Männer, da sind Männer rangegangen.
Die haben dann gestöhnt oder was haben die gemacht?
Ich weiß nicht. Und dann haben wir immer nur gekichert und angerufen keine Ahnung. Aber es war ganz aufregend. Ich mache meinen drei Freundinnen.
Hier wartest, die haben da angerufen, die so Polizeidienststelle.
Und du warst dann der Mann auf deiner Leitung,
Polizei,
oder?
Hier ist die Polizei, soll ich sie verhaften mit Handschellen?
Festnehmen. Hast dir was nebenbei verdient, ne? Aber wie unfair eigentlich, warum konnten Frauen da umsonst anrufen und Männer mussten bezahlen?
Weil man einfach, ich glaube, es haben weniger Frauen bei so Nummern angerufen, weil Frauen eine hohe, sag ich mal, ich würde mal sagen, Intelligenz
jetzt kommt,
besitzen.
Überlege, was
ich wollte
du sagst.
Sagen, eine hohe Intelligenz besitzen und gemerkt haben, dass das eh nur Rip-Off und Betrug ist und dann nicht angerufen. Aber Männer, wenn es halt drückt unten in der Hose, haben die halt ihr Konto leergeräumt an einem Abend.
Echt, willst
und haben
du da, so genderkonform
so
sprechen?
So ja? Ich meine, damit haben sich ganze Imperien finanziert. Wir reden ja heute über ein Thema, was ich richtig cool finde, weil es so ein Thema ist, das uns in allen Lebenslagen betrifft. Und ich muss immer so an Promi-Big Brother denken, wenn wir wieder Promi-Big Brother machen und in Köln sitzen. Und überhaupt bei Reality-Shows ist das ja immer so, authentisch sein. In jeder Lebenslage, also Beziehung, Job, Freunde, jeder behauptet ja richtig schnell von sich, ey, ich bin authentisch, ich bin real.
Aber wo fängt das an, wo hört das auf? Ist es authentisch, dass der Snoopy hier gerade sitzt und pupst? Und wenn ich jetzt in einer großen Versammlung sitze und auch pupsen würde, wäre ich dann auch authentisch?
Nee, dann würdest du sagen, riecht dir das auch hier? Das stimmt ja bestialisch, dann wärst du authentisch. Und nicht authentisch wärst du vielleicht, wenn du sagen würdest, ich rieche nichts. Hat hier jemand Rosenparfüm versprüht? Ich kann nichts riechen. Das wäre halt voll unauthentisch.
Okay.
So dieses authentisch sein, das bezieht sich ja echt, oder das zieht sich ja durch alle Bereiche, Beziehungen zum Beispiel. Oh, Beziehungen ist so ein Thema. Mhm. In Beziehungen muss man doch eigentlich authentisch sein, oder?
Naja, ich glaube, das Problem ist ja, dass viele in Beziehungen erst wirklich authentisch sind. Und das kann ja manchmal zum Problem werden. Ich glaube, es ist ja so, dass ich zum Beispiel in unserer Beziehung, ich mache mir überhaupt keine Gedanken, wie was bei dir ankommt. Ich bin einfach ich.
Ich auch. Na nee, das stimmt nicht.
Nee?
Nee, ich überlege manchmal schon, wie ich dich um Finger wickeln kann oder so. Ja, aber das ist ja nicht, das
ist ja bei dir auch immer ganz einfach. Bei dir muss man morgens sagen, oh, das Outfit sieht richtig toll aus. Oh, I love your outfit, falls ihr die vorhin gesehen habt. Und dann bist du schon immer ganz gut gestimmt eigentlich.
Ja, ne? So kriegst du mich schon einfach. Und ich muss immer sagen, ey Matti, deine Haare heute sind so toll.
Das sagst du nie zu mir.
Und dann geht so ein Grinsen über dein Gesicht. Mhm. Na, geht man in der Beziehung zum Beispiel, geht man dabei doch auch Kompromisse ein.
Kompromisse eingehen, um authentisch zu sein?
Nee,
meinst du,
aber
oder?
Geht man manchmal Kompromisse ein gegen seine eigene Vorstellung? Also ist man dann nicht authentisch, sondern macht das einfach nur, um Frieden zu haben oder
so,
um Thema beizubringen?
Naja, ich glaube, dass wenn ich, lass mich überlegen.
Ja.
Ein Beispiel.
Schwere Frage.
Du, nö, keine schwere Frage, ich überlege, ich resoniere nur nach logischen Zusammenhängen. Wenn du jetzt zum Beispiel mich drum Treue. Nehmen wir mal Treue.
Das ist ein krasses Thema, Treue.
Wenn ich jetzt die ganze Zeit noch denken würde, ich möchte noch mit anderen rumjuckeln. und dann.
Ich stelle es mir gerade vor, juckeln.
Was, wie ich andere juckeln?
Na, juckeln. Ich will einfach
und dann. Ich will noch andere juckeln.
Ja,
juckeln. Und ich tue aber die ganze Zeit bei dir so, als würde ich nicht andere juckeln wollen. Mhm. Dann würdest du vielleicht immer spüren, dass ich irgendwie nicht authentisch bin, dass ich noch irgendwie im Hinterkopf nicht bei dir bin, immer drüber nachdenke, ob ich noch andere juckeln könnte.
Ah, okay.
wie ich andere juckeln könnte, wie ich da rankomme. Ach, ich weiß nicht so.
Ja, ich finde es spannend, dass du das jetzt so auf so eine ganz profane, sexuelle Ebene runtergebrochen hast. Aber es gibt ja in Beziehungen auch so Dinge, wo man Kompromisse eingeht oder sag ich mal, wo man sich vielleicht selbst auch so ein bisschen mal verbiegen muss. Das ist ja auch so ein Entwicklungsprozess. Ja. Und die Frage ist halt, ist das gut oder ist das schlecht?
Ich glaube, ja, naja, ich glaube, wenn man sich verbiegen muss, ich suche immer noch nach einem Beispiel. Ich bin heute, es ist schon 10 Uhr. Nee,
wir haben ein aktuelles Beispiel. Ich will ja ein zweites Auto.
Ach so.
Ist doch ein gutes Beispiel. Da spielst du ja jetzt mit. Und ich habe das Gefühl die ganze Zeit, du hast überhaupt keinen Bock drauf, dass ich das mache. Aber du hast dich jetzt nicht verbogen oder so, aber du gehst einen Kompromiss ein. Und die Frage ist, ist das jetzt, bist du dabei immer noch du? Oder geht das schon auf so eine Schwelle, wo du es halt nur so machst, so
Das wolltest du jetzt hier im Podcast abfragen.
Nee, das ist mir gerade eingefallen. Ach. Nicht ausrasten, bitte.
Nein. Ich glaube, das Ding ist doch, wenn ich wirklich aus dem Herzen Kompromiss eingehe. Ja. Also ich sage, nee, ist jetzt okay für mich, das Thema ist abgeschlossen. Dann bin ich ja auch wieder authentisch. Dann bin ich bewusst einen Kompromiss eingegangen und sage, das ist okay für mich. Wenn es jetzt aber die ganze Zeit noch in mir nacharbeitet und ich nur so tue, als wäre ich fein damit und es arbeitet aber noch die ganze Zeit in mir, dann wäre ich ja wieder nicht authentisch. Und das würdest du vielleicht spüren.
Und bist du jetzt fein damit?
Naja, sag du es mir.
Ich spüre es, ja. Nee, ich spüre es. Ja,
ich bin fein.
Du bist fein damit. Ja, oh Schatz, ich liebe dich. Danke. Aber es ist ja so, man bricht sich ja manchmal auch keinen Zacken aus der Krone. Es geht ja einfach ums große Ganze. Und ich denke mir, wenn man wirklich mal für den Partner oder für die Partnerin einen Kompromiss eingeht, vielleicht auch was gegen seine in Anführungszeichen authentische Einstellung, weil er sagt, nein, ich bin da generell dagegen, ich will das nicht, war immer schon dagegen. Und dann an einen Punkt kommt, wo man reift und vielleicht drüber nachdenkt und das nochmal in Frage stellt, diese eigene Haltung, dass man dann auch mit einem guten Gewissen Kompromiss eingehen kann, sich auch mal verbiegt in der positiven Art und Weise und man trotzdem dann auch authentischer wird und authentisch bleibt.
Aber ich finde es ganz spannend, dass du authentisch so definierst. Ich denke gerade über den Begriff authentisch nach.
Ja.
Für mich hat authentisch gar nichts so mit bewussten Entscheidungen zu tun. Für mich ist authentisch sein etwas Unterschwelliges, etwas, was man sendet oder was man nicht sendet. Das hat für mich überhaupt nicht. Das, was du jetzt beschrieben hast mit dem Auto und so weiter und so fort, hat was für mich mit Entscheidungen, bewussten Entscheidungen, mit Zustimmen und so weiter und so fort zu tun. Authentisch sein ist für mich die ganze Zeit in meinem Kopf, ich spüre, mein Gegenüber ist nicht er selbst oder spielt mir gerade nur etwas vor.
Ja, oder macht etwas, wohinter er eigentlich gar nicht steht, weil es seiner Haltung nicht entspricht.
Das und ist daher ja auch, dein Autothema.
Genau, das ist ja nur gerade ein Bereich. Ja. Wir werden ja immer mit diesen Themen konfrontiert und authentisch, das sagt sich so locker flockig weg, authentisch sein. Aber wir wollen jetzt mal der Frage auf den Grund gehen, was ist denn eigentlich authentisch? Was bedeutet das?
Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, weil du sagst auf Beziehungsebene. Ich habe zum Beispiel ich habe einen Ex-Freund gehabt, der hat immer super selbstbewusst getan.
Ah, ich liebe diese Geschichten über Ex-Freunde. Ich finde das einfach richtig weißt spannend.
Das ernst? Ja. Okay. Der hat immer getan, als wäre er super selbstbewusst, als wäre er mit allem fein und als wäre auch nicht eifersüchtig und als wäre alles cool. Und ich habe schon immer gesehen bei ihm, bin ich heute noch fest davon überzeugt, immer sehr unsicher. Und ich habe schon gesehen, wenn ich mit anderen Typen geredet habe, wenn wir feiern waren, also ich war noch jung und brauchte das Geld, ich war noch viel
natürlich
feiern. Und ich bin ja immer in meinem kleinen Tanktopchen da rumgerannt und ne, der war schon sehr eifersüchtig und immer auf Zinne. Dann habe ich schon immer gesehen, er wollte immer super cool tun und immer so, ja, ach, ich bin eh nicht eifersüchtig und du kannst machen, was du willst, weil ich bin eh der Coolste. Und
das riecht schon, das stinkt.
Dann fing er immer an seiner Nagelhaut rumzukauen. An der Nagelhaut. Dann fing er immer an der Nagelhaut zu kauen.
Das tut ja
große
weh,
Augen zu machen.
Wenn man die kaut, das sind richtig.
Und dann wusste ich immer, okay, diese ganze Scheiße von ich bin cool, ich bin locker, ist eigentlich nur gespielt und eigentlich ist der Vulkan gerade am Brodeln und es wird heute noch richtig eskalieren. Es gab sogar eine Situation, da hat er mich nach dem Feiern mal getreten, quasi, hat aber nur meinen Rucksack erwischt, weil er so geladen war. Aber meine Kollegin war damals dabei, die hat auch ehrlich gesagt, ich habe auch ganz schön provoziert.
Ja,
ich habe schon
Shame.
Feel
on you. Jetzt haben wir ja nur über Beziehung, über richtige Beziehung, Beziehung geredet, aber man ist ja in Beziehung, sage ich mal, mit verschiedenen Menschen. Beziehungen definieren sich ja ganz unterschiedlich. Du kannst ja auch in einer Beziehung sein mit der Supermarktkassiererin, die man halt jeden Tag sieht und mit der man immer so schnackt. Da bist du vielleicht so ein super Comedian, machst immer Witze mit der und und alles ganz lustig. Und dann bist du plötzlich wieder im Büro, arbeitest da und bist total, machst alles, widersprichst nie, bist so ein Typ, der so ganz devot ist. Und dann kommst du nach Hause und nimmst in deiner Beziehung wieder eine ganz andere Rolle ein und bist plötzlich eher so jemand, der grundsätzlich immer Kontra gibt, provoziert, ne, so ein Typ. Also,
aber meinst du, das ist dann nicht authentisch? Kann man nicht auch beides sein?
Und
kann
man das nicht, steckt ja alles in uns. Die Frage ist ja nur, wenn du sagst, ich bin authentisch, ist ja immer die Frage auch an sich selbst, wer bist du denn dann? Oder was bist du dann? Ist authentisch sein nicht auch was, was bedeutet, zuverlässig zu sein.
Und also, dass man weiß, worauf man sich einstellen kann, meinst du?
Auch ein Stück weit, wenn ich rausgefunden habe, wie der andere ist, wenn er authentisch ist, auch vorhersehbar ist, was ja schön ist.
Total,
ja. Das sind ja so Sachen, die jetzt nicht nur in Beziehungen mit random Menschen, sage ich mal, sondern vor allen Dingen in der Partnerschaft ja auch Bindung schaffen.
Ja, aber das ist ja das, was ich gerade auch mit meinem Ex-Freund meinte. Genau. Es war ja, er hat für mich immer, er hat so getan, als wäre das alles okay und als wäre es fein. Ich habe aber an seiner Körpersprache schon gesehen, das ist gerade alles andere als fein. Und es ist dann ja auch immer eskaliert, was dann, sage ich mal, das Ganze ja unberechenbar irgendwann
was
gemacht hat.
Was glaubst du denn, hat ihn jetzt daran gehindert, eigentlich er selbst zu sein und mal zu sagen, dass er keinen Bock drauf hat und dass er mega eifersüchtig ist und dass er das nicht will, dass du im weißen Tanktop abends wieder um die Häuser schleichst?
Ja, ich glaube, dass ich glaube, das ist ja ein Problem, was ich auch bei Freundinnen auch immer wieder sehe, die auf Beziehungssuche sind. Am Anfang verstellen sich immer alle und tun irgendwie so, als wären sie jemand, der sie nicht sind. Ne? Als wären sie super selbstbewusst, weil sie denken, ach, wenn ich zugebe, wie unsicher ich bin, dann bin ich vielleicht uninteressant und ich muss so sein. Oder ach, ich melde mich da lieber nicht, weil dann denkt er, ich laufe ihm hinterher, dann warte ich lieber noch 3 Tage und dann melde ich mich dann
erst.
Ja, machen
dann so auf cool und dabei brennt es ihn selber.
Ja, das ist so super. Und das ist etwas, das ist so gar nicht in meiner Veranlagung. Ich bin schon immer so, wenn ich Bock auf jemanden habe, melde ich mich. Und wenn ich mich 300 Mal am Tag melde und wenn ich keinen Bock habe, melde ich mich halt nicht. Ich habe mich schon immer, aber ich komme auch aus einem, glaube ich, sehr authentischen Haushalt, Familienhaushalt. Und das, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht. Ich glaube, das hat man, wenn man ein gesundes Selbstbewusstsein hat, kann ich mir vorstellen, dass das ein Aspekt sein kann, um authentisch zu sein.
Also du kannst auch authentisch sein mit, sag ich mal, jetzt nicht so geschwollener Brust, wenn du die ganze Zeit rumläufst und sagst, ich bin, ne?
Das meine ich mit Selbstbewusstsein nicht, sondern mit Selbstbewusstsein meine ich sich Selbstbewusstsein.
Oh, jetzt,
wer bin ich, ne? Also sich selbst seiner Bewusstsein. Und ich glaube, wenn man fein mit sich ist, dann ist man auch einfach man selbst und dann überlegt man nicht, wie muss ich mich verhalten, damit der andere mich in Ordnung findet, dann ist man einfach.
Was hindert einen dann daran, authentisch zu sein manchmal? Was könnte das sein?
Naja, ich glaube, das meine ich, ne? Das ist Unsicherheiten. Ich glaube, Unsicherheiten.
Ich denke auch manchmal so diese Angst, andere zu verletzen. Man ist dann eher so ein Typ, der sagt so, oh nee, ich pack das lieber gar nicht aus, weil, ne, dann bin ich lieber eher mal so in der Rolle jetzt drin und mach das mal anders, auch wenn es gegen meine Überzeugung oder gegen mein Ich spricht.
Aber das klingt immer so, finde ich, das, was du unter authentisch definierst, klingt gerade so wie etwas ganz Bewusstes. Aber ich finde, ich, wie gesagt, für mich spielt authentisch immer, Authentizität spielt immer für mich so unterschwellig. Das ist so ein Gespür, was ich habe. Das hat gar nichts mit Spielen zu tun oder was bin ich gerade.
Aber das sind ja Dinge, die uns da leiten, die im Unterbewusstsein gesteuert werden. Das machen wir manchmal gar nicht bewusst. Das ist jetzt nicht die bewusste Entscheidung zu sagen, sondern bei deinem Freund zum Beispiel, dass der nicht durchziehen konnte, hatte ja bestimmt irgendwelche Gründe. Der hat irgendwelche Issues gehabt im Leben, die ihn davon abgehalten haben, so zu sein, wie er eigentlich, wenn er authentisch gewesen wäre.
Na, ich glaube, er hatte immer Schiss, dass ich dann weg bin, wenn er
vielleicht
mal.
Vielleicht hat er Verlustängste gehabt. Vielleicht war das Thema Verlustangst. Und so ein Issue zu haben oder Trennungsangst oder dieses auch im Büro, im Job mit Leuten zusammen, vielleicht auch diese Angst zu sagen, boah, ich werde nicht gesehen oder niemand traut mir was zu, hindert dich oft daran, du selbst zu sein.
Weil du das gerade sagst aus der Arbeit, ich hatte zum Beispiel eine Kollegin immer in meinem Team, da habe ich immer die war, es wirkte super, als auch wieder ein Thema selbstbewusst. Mhm. Die ist immer, die hat nie über Probleme gesprochen. Ich habe ja Menschen betreut, ne, mit psychischen Problemen, und die hat nie darüber gesprochen, dass sie irgendwelche Klienten, dass das viel ist. Also sie hat immer so getan, als wäre alles super und als würde sie das alles voll reißen. Die war noch richtig jung auch. Ja. Ne? Und man hat immer gedacht, hä, die ist gerade aus dem Studium. Wie kann die denn alles so reißen? Wir haben doch alle Themen, die uns belasten, die uns triggern, die irgendwie. Aber die war immer so, nein, es läuft alles voll. Und ja, und dann wollte die unbedingt auch noch ihren Master machen und wollte andere unterrichten. Und ach, sie war, du hattest das Gefühl, die reißt Bäume aus. Mhm. Und ich bin nie mit der warm geworden, nie. Ich saß immer mit der, ich war mit der in einem Büro. Und ich saß immer mit der zusammen und hab gedacht, irgendwas stimmt mit dieser Frau nicht. Irgendwas stimmt mit der nicht.
Gefühlt.
Ja, und ich habe, sie hat auch nie über, und ich habe gedacht, jeder Mensch hat verdammt nochmal Probleme. Jeder hat Trigger, jeder hat irgendwas, was ihn, ne? Sprich doch bitte drüber. Aber nein, es war immer alles cool. Und ach, sie hatte dann auch immer so große Augen, so hat die immer so aufgerissen. Und es war immer so, irgendwas stimmt. Stimmte nicht. Ich habe das die ganze Zeit gespürt. Und als sie dann weg war, war es auch wirklich so, dass Klienten aus der Betreuungsarbeit erzählt haben und dann wirklich auch krasse Sachen irgendwie passiert sind und die gesagt haben, oh, das lief nicht und das lief nicht und das war komisch und das war komisch. Und da habe ich gedacht, ja, mein Gefühl hat mich eigentlich die ganze Zeit gar nicht getrügt, dass das nicht so rund läuft, wie man eigentlich dachte. Aber sie hat nie drüber gesprochen und das auch nie gezeigt, weil sie vielleicht auch wie mein Ex-Freund gedacht hat, oh, ich muss super selbstbewusst sein, super selbstbewusst auftreten, darf nicht über Schwächen reden, darf das nicht zeigen. Ja. Mhm. Und aber das wirkt auch unauthentisch, wenn jemand die ganze Zeit so ist und es vielleicht gar nicht so selbstbewusst spielt, aber das eigentlich nicht ist und du das aus allen Poren spürst.
Manchmal, das war ein schönes Beispiel, manchmal wird man ja auch von außen in Rollen gedrängt, wo man gar nicht authentisch selbst sein kann. Mhm. Ich hatte ja so ein Erlebnis, als ich, das ist so bei mir hängen geblieben und ich fand das auch immer so lustig, weil wenn ich alte Fotos sehe von mir aus dieser Zeit, das war gar nicht ich. Mhm. Da sehe ich mich immer wie so eine verkleidete andere Person. Echt? Das war voll lustig. Und zwar, als ich ruckzuck angefangen habe zu moderieren, das hat ja so, der Werner Schulze-Ertel damals moderiert, das war so ein Superstar-Moderator, ja, und der war so älter, das war dann so Anzüge an und damals hatten bei Game-Shows im deutschen Fernsehen alle Anzüge an mit Schulterpolster, die Typen alle so hochgekrempelt, ne, so bei Glücksrad und so, und alle hatten so diese Klamotten an, das waren halt die 90er so, okay, ja, und als ich diese Sendung von dem Werner übernommen habe, da war ich ja 24 und ich hatte überhaupt keine Anzüge zu Hause. Ich war überhaupt nicht auf dem Ding. Und die vom Fernsehen haben gesagt, nee, also du musst genauso ausschauen wie der. Das ist ganz wichtig, dass die Zuschauerinnen da nicht abschalten. Und die Zuschauer, die müssen, also das ist Anzug, brauchst du auf jeden Fall. Ich so, ja Leute, ich habe gar keine Anzüge. Wie machen wir das dann? Ja gut, das ist gar kein Problem. Dann kriegst du Geld. Brauchst du jemanden, der dir hilft beim Einkaufen? Ich so, nö, das schaffe ich schon.
Na, wenn einer das schafft, dann du.
Pass auf. Da haben die zu mir gesagt, kriegst du, ich weiß gar nicht, 10.000 Mark haben sie gesagt, das war schon richtig viel. Ja, und ich habe ja 20 Outfits gebraucht.
Das kann sich ja kein Mensch 20, vorstellen. In der Fernsehen ja, früher hat jemand gesagt, kriegst du 10.000 Mark
und kauf Klamotten dir 20 Anzüge. Ja. Und ich bin nicht weit gekommen, ich bin in München in der Theatinerstraße im teuersten Geschäft, habe ich angefangen und die haben mir 5 Anzüge.
Was war das teuerste Geschäft?
Theresa.
Theresa.
Gibt es jetzt heute noch als My Theresa, ja, ja. Aber damals gab es auch von Theresa so ein Männergeschäft. Da war, und die hatten Zenia und Gucci und Prada und so diese ganzen krassen Sachen. Und die Verkäufer haben den Braten gerückt. Das war wahrscheinlich, ich war für die wie Freiwild. Ich bin da reingekommen, ich habe gesagt, ich brauche 10.000 Euro, ich brauche 20 Anzüge. Da haben die schon gelacht, wahrscheinlich, weißt du. Und dann haben sie dem kleinen, dummen Jochen 5 Anzüge verkauft. 5.
10.000 Euro.
Ja,
Mark.
Ja, 10.000 Mark, 5 Anzüge hatte ich oder 5 oder 6. Ich hatte nicht mal Schuhe, ich hatte 5 Hemden, hatte auch eine Krawatte und das war's. Und dann bin ich zum dem Sender, haben die mich angerufen und gesagt, so, hör mal zu, hast du jetzt die Sachen besorgt? Ich so, ja, wir müssen uns das mal angucken, wie du aussiehst. Dann bin ich da hingekommen, hatte ich da
5 Tüten. Statt 20.
Dann haben die mich angeschaut, haben gesagt, du, wo ist denn der Rest? Und ich so, wie? Sag ich, ja, das habe ich bekommen. Ja, hast du Gürtel, hast du das? Ich so, nein. Hast du Schuhe? Sag ich, nee, hab ich auch nicht. Sag ich, sag mal, bist du noch ganz dicht? Du kannst doch nicht dafür 5 Anzüge. Du brauchst 20 Anzüge oder mindestens, um zu wechseln immer. Hör mal, das kommt jeden Tag, die Sendung.
Leute, jetzt versteht ihr mich vielleicht, warum ich gegen ein zweites Auto bin. Ihr seht, Jochens Bezug zu Geld hat früh angefangen.
Aber das war wirklich so. Und am Ende war es so.
Hast du für mit 24 Jahren 5 Anzüge für 10.000 Mark gekauft?
Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste,
ich kann es nicht glauben. Mit 24, ich hatte keine Ahnung. Mit 24 hat man schon Ahnung. Da weiß man, wie viel 10.000 Mark sind.
So, ja, was habe ich denn? Und dann haben sie mir noch mal Geld gegeben. So eine Stylistin ist dann mit mir mitgegangen. Sie war zu Charles & Anthony gegangen und so ganz normal musste ich.
Ja, die haben dich dann nochmal losgeschickt.
Genau,
und
dann
haben
sie
nochmal
ein bisschen, ja, mussten die ja machen.
Ist das dein
Dann sind
Ernst?
Wir zu C&A gegangen, überall haben wir dann den Rest besorgt. So, und das sah auch nicht schlechter aus als das andere. Mhm. Am Ende stand ich da, aber ich war trotzdem verkleidet. Und wenn du dir das anguckst, wenn ich in diesen Anzügen da stehe, mit diesen Schulterpolstern, die Hose so ein bisschen zu lang, die Ärmel so ein bisschen, ich habe da irgendwie, ich war gar nicht ich. Weißt, ich war wie ein anderer Mensch. Mhm. Und ich habe das ein Jahr so gemacht und irgendwann mal ist dieser Australien-Produzent gekommen, ruckzuck ist eine Red Grundy-Produktion. Und er hat gesagt, was macht ihr mit dem? Der fühlt sich überhaupt nicht wohl. Und dann haben die mich ja was so. Und dann konnte ich meine eigenen Klamotten anziehen, also mal Jeans, mal Hemd, mal T-Shirt. Und das war eine völlig andere Welt. Ich war plötzlich ein ganz anderer Mensch. Ich war wieder ein Stück weit mehr ich. Und das hat sich auch auf die Quote ausgewirkt. Das war plötzlich eine andere Sendung. Das war lustiger, das war nicht mehr so, ich war nicht mehr so hölzern. Ich habe mich auch normal bewegt. Ich war, bin ja da rumgestackst die erst. Also das war echt gruselig.
Und das Learning ist jetzt, dass du sagen willst, dass alle Hörer und Hörerinnen,
nicht
die,
mehr Anzüge
die,
kaufen
die
sollen,
quasi mit ihren Hunden Gassi gehen sollen und die Hunde Trainingsklamotten einfach nicht fühlen, einfach in High Heels und Mini-Rock trotzdem rausgehen sollen.
Ja, genau. Das will ich damit sagen, dass sie einfach auch wirklich die High Heels anziehen,
Mini-Rock
die Flexi-Line und raus.
Und bloß keinen Jack Wolfskin.
Immer, du brauchst ja das gar nicht. Du brauchst High Heels, ein schönes Kleid, eine Handtasche und eine Flexi-Line.
Ja,
der ist ja
toll.
So.
Und Chihuahua.
Und Chihuahua. Ich will damit sagen, dass es ganz wichtig ist, dass man bei sich bleiben soll und dass Dinge, kleine Dinge schon, einen stark verändern können in seinem ganzen Sein. Mhm. Und die Zuschauer, dass diese nach diesem Jahr die Quote, als ich quasi wieder Jochen war, 24, 25, junger Typ, der, ne, und nicht mehr mit Anzug verstellt, verkleidet und in so einer Rolle, aus dieser Rolle raus bin, dass das die Zuschauer auch gefühlt haben, dass sie gesagt haben, hey, der ist lustig, das gucken wir uns an. Ja. Und ab dem ist das Raket abgegangen. Und das war so ein ganz wichtiges Ding für mich, dass ich mir gesagt habe, okay, ich lasse mich nie mehr verkleiden, nie mehr irgendwas machen, wo ich nicht dahinter stehe, wo ich sage, hey, brauche ich eigentlich gar nicht. Bei sich selbst sein. Und das war ein schönes Learning. Du hast du bestimmt auch, hast du auch mal sowas erlebt oder so eine Geschichte?
Ich für mich selber nicht, nein. Aber ich habe zum Beispiel schon mal beobachtet, ich überlege gerade, du meinst eine Geschichte, sowas, wo ich selber nicht authentisch sein
konnte.
Naja, ich fand es letztens ganz spannend. Da hat mir eine damalige Mitschülerin vom Abitur einen Ausschnitt von meinem Abi-Brief, also von meinem Abi-Steckbrief aus der Schülerzeitung geschickt, vom Abschlussjahrgang. Und ich habe diesen Text gelesen und habe gedacht, wen beschreiben die da? Das bin doch nicht ich.
Aha.
Und ich war vollkommen schockiert. Und ich weiß noch, dass ich damals diesen Text auch total befremdlich fand. Und ich fand ihn jetzt auch wieder total befremdlich. Und habe gedacht, hä, aber das haben eigentlich zwei Menschen geschrieben, die mich mochten. Warum haben die mich da so komisch beschrieben?
Ja. Warum haben sie das gemacht?
Naja, ich glaube,
wir rufen die an, komm.
Nee, aber und ich habe es gelesen und habe diese Kränkung von damals heute noch gespürt. So. Und habe gedacht, was schreiben die da irgendwie alles so? Und ich habe ja mit dir auch drüber gesprochen dann im Nachgang. Und ich glaube, und das habe ich so für mich auch reflektiert, ich habe ja dann, sage ich mal, so 10. bis 13. Klasse habe ich ja, war ich schon im Gay-Business, sage ich mal, bin immer nach Berlin gefahren. Ja, oder
in der 5. Klasse?
Nee, 12. Ich glaube 12. bis 13. Klasse, aber ich habe quasi, bin immer nach Berlin gefahren, hatte da schon meinen Freund, hatte dieses andere Leben eigentlich und habe das Leben hier ja nur eine Rolle gespielt und mal einen auf hetero gemacht. Mir wurde ja auch gesagt, es wäre niemand da in dem Jahrgang auf die Idee gekommen, ich könnte schwul sein, so. Und ich glaube, dass dieser Schulbrief oder diese Beschreibung von mir spiegelt das nur wider. Ich war halt gar nicht ich.
Hast du vorhin nicht gerade erzählt, dass du immer in weißen Tanktop so rumgelaufen bist und so? Und das
ja.
Ich finde es einfach nur schön. Wir müssen die Kurve kriegen, weil Authentizität, authentisch sein, Das ist ein Riesenthema in der Hundeerziehung, im Zusammenleben mit unserem Hund. Das ist wie so eine eigene Achse, wie so eine Säule, über die wir sprechen können. Und ich habe nämlich eine Frage bekommen von der Podcast-Hörerin. Ja. Und so sind wir überhaupt auf dieses Thema gekommen, weil wir uns beide weggebogen haben, als wir diese Frage, diese Nachricht bekommen haben. Weil wir, das war irgendwie so lustig. Hörst dir an und du wirst wirklich, also du musst wirklich wahrscheinlich nochmal lachen, weil es einfach so, es ist einfach so ein Standardding, was man am ersten Moment nicht schnallt. Und das ist so spannend. Das ist ein bisschen wie Detektivarbeit, was wir jetzt machen. Okay, pass. Musst du niesen? Ach, Schatz, nies einfach.
Ich habe Gräserallergie.
Selbst wenn du niest, ist es, ich guck einfach gerne.
Ach du.
Hör zu. Woodpecker Laura.
Woodpecker Laura?
Woodpecker, weißt du, was das heißt? Das ist doch hier der Specht, oder? Woodpecker.
Weiß ich nicht.
Also, vielleicht heißt die Laura Specht, ich weiß es nicht. Ich habe einen 2 Jahre alten Rauhaardackel, der heißt Bolle. So, Matti und Jochen, jetzt passt auf. Bolle verschwindet manchmal und dann sehe ich ihn irgendwo ganz weit hinten am Weg rumschnüffeln, wenn wir Gassi gehen. Ja, ich rufe ihn dann sofort zurück, dabei hat null Bock zu kommen. Und obwohl der Rückruf echt schon gut klappt, erst wenn ich richtig sauer bin und rumschrei, dann bequemt er sich zu mir. In der Hundeschule haben wir ja alles gelernt, ich mache auch Party und bin richtig so, ja, gehe richtig ab. Aber was komisch ist, er kommt, bleibt aber dann trotzdem ein paar Meter vor mir stehen und kommt keinen Schritt mehr näher. Was soll ich tun? Und es ist eine spannende Geschichte, weil es sind ja zwei Themen. Also zum einen ist sie ist mit dem Hund unterwegs. Der Hund ist schon mal ganz weit weg, macht sein eigenes Ding. Und das andere ist, wenn er dann kommt, also sie ruft, er kommt nicht gleich, aber er kommt dann irgendwann, ist ja schon mal gut, kommt er nicht ganz ran, sondern bleibt irgendwann mal stehen. Und da ist ja die Frage, da stellen sich jetzt wahrscheinlich unsere Hörer alle die Frage, das ist komisch oder habe ich auch schon erlebt, woran könnte das liegen? Man sagt ja, Hunde spüren, ob wir authentisch sind oder nicht.
Ja.
Was ist da dran?
Ich muss schon wieder niesen. Ich muss kurz Pause
Komm, mach
drin.
Doch einfach. Jetzt muss man mal nicht wieder
jetzt habe ich ihn runtergeschluckt.
Also man sagt ja, Hunde spüren, ob wir authentisch sind oder nicht.
Ja.
Was ist da dran?
Naja, ich glaube in der Situation, wie, also man könnte jetzt natürlich die Frage so beantworten, dass man ganz klar den Rückruf nochmal, aber das hat sie ja geschrieben, das kann sie auch alles, ne, also das hat sie alles in der
Noch nicht gleich beantworten, mach nicht, du nicht die Spannung auflösen, lass uns noch ein bisschen über die Authentizität von uns Hundemenschen reden, weil wir sagen ja, das ist ja so ein Thema hier.
Naja, wir sagen ja oft, Hunde wissen schon, wie es uns geht, bevor wir wissen, wie es uns geht.
Eigentlich geht.
Und das ist natürlich, die sind Experten in uns beobachten, die sehen an unserer Körpersprache, die hören an unserer Stimme, meinen wir was wirklich ernst, wie meinen wir das, weil sie natürlich unsere Worte nicht hören, sondern sie sind nur auf Frequenzen, auf Tonlagen spezialisiert und sie riechen, gab es ja jetzt ein neues Forschungsergebnis wieder, sie riechen halt wirklich unsere Emotionen, ne? Deswegen riechen sie uns manchmal so am Mund.
Das ist das Geheimnis, warum der Hund morgen einen fiesen Mundgeruch unbedingt erschnüffeln will. Einfach, weil er so einen kleinen Stimmungscheck macht und sagt, okay, ich will mal wissen, die Atemluft am Morgen von der Lunge ausgeströmt aus unserem Mund, da sind ganz, also da kann ein Hund sofort checken, und das ist das Spannende, nicht ist der gesund oder ist der nicht gesund, sondern er kann checken, wie ist der psychisch gerade drauf? Das ist krass, wie ist die psychische Verfassung? Und das machen ja Hunde untereinander auch, nur riechen die sich nicht am Mund. Und ich bin ja froh, dass die Hunde das dann bei uns am Mund machen. Wenn die Hunde die psychische Verfassung untereinander abchecken wollen durch Schnüffeln, riechen sie an einer endokrinen Drüse, das so heißt das, die sich am Hund befindet und zwar genau an seinem Arschloch.
Ja.
Und deshalb schnuffeln die sich am Ende immer nochmal so kurz am Po rum, um diesen Duft, diese Ausströmung dieser endokrinen Drüsen aufzunehmen und in ihrem kleinen Gehirn zu analysieren.
Ja, das hat übrigens eine Universität in Linköping im schwedischen.
Wo?
In Linköping, im schwedischen Städtchen Linköping.
Universität
der Linköping. Also da haben sie wirklich nochmal Haar- und Fellproben genommen und haben quasi die nach Cortisolwerten gemessen und haben dann gemessen, dass es ähnlich ist dem Menschen gegenüber, dem, mit dem sie engen Kontakt hatten. Also dass sich das eben auch überträgt. Und
was überträgt sich, wenn ich dann schlechte Laune habe und der riecht mir am Mund?
Ja, die oder Stimmungen. Es geht ja um Stimmungsübertragung. Okay. Aber es geht ja im Endeffekt nochmal.
Also Hunde haben, um das mal von dir quasi deine Worte nochmal aufzugreifen, Hunde haben natürlich viel komplexere Möglichkeiten, uns zu analysieren.
Naja, ich weiß.
Weil sie einfach ja auch Gesichtserkennung zum Beispiel, sind Hunde viel besser als wir Menschen. Wir Menschen haben das verlernt, in der Mimik des anderen zu lesen, machen Hunde sehr gut, die können das richtig gut. Was du auch gesagt hast, klar, riechen, Nase, die können unsere Hormone, Adrenalin, das riechen die alles. Das heißt, wenn du richtig pissig bist, hier haben wir auch in der Frage, erinnere dich dran, dann riechen die das. Und vor allen Dingen können sie Körpersprache perfekt lesen. Also jede kleine Bewegung von uns im Zusammenhang checken die ab. Ist das jetzt gerade echt nicht? Und das vergleichen die. Und
na, ich merke das ja bei Snoopy. Also wenn ich jetzt mal den Vergleich nehme. Ne? Wir waren ja in München und haben uns getroffen mit unserer alten Hundeschultrainerin, mit Rita, die ja immer super positiv arbeitet, und haben uns nochmal mit einer anderen Trainerin getroffen, die auch positiv arbeitet, aber die
einen anderen Ansatz hat.
So, und ich merke immer wieder, ich komme immer wieder drauf zurück, wenn ich mit Snoopy trainiere, zum Beispiel Hundebegegnung, und ich wende die Methoden an von dieser anderen Trainerin, und ich habe diese Methoden nie gefühlt so richtig. Ja. Es ist bin nicht ich. Dann geht Snoopy nach vorne.
Aha.
Wenn ich aber das Training anwende, was ich wirklich auch fühle, dieses Positive, dieses mit ihm reden, dieses, ne, was wir auch im letzten Podcast-Folge einfach besprochen haben, dieses positive Mindset dahinter, das spüre ich einfach mehr. Bögen gehen, das bin halt viel mehr ich, ne? Bögen gehen, ihn positiv ansprechen, sagen, komm, bleib bei mir, mein Kumpel und so, weißt du? Anstatt ihn zu halten und zu sagen, ey, lass es und so. Es gab ja letztens die Situation, ich weiß gar nicht, habe ich das im Podcast erzählt, da ist mir ein Jack Russell entgegengekommen an der Flexileine und ist einfach gerade auf Snoopy drauf zu und Snoopy ist in dem Moment, weil er das ja nicht packt, ist er nach vorne gegangen und ich war in dem Moment wirklich sauer, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Ich war aber sauer auf diesen Mann, dass der diesen Hund an der Flexileine schon wieder auf uns einfach so zu, weißt du, er läuft da hinterher wie so bedröppelt und der Hund marschiert einfach. Und ich habe Snoopy dann an der Brust zurückgehalten, habe gesagt, lass es.
Ja.
Ey, der Hund hat sich hingelegt, als würde ich den jeden Tag vermöbeln aufs Übelste, weil der halt ich war in dem Moment authentisch, glaube ich. Er hat richtig gespürt, ey, der ist gerade richtig wütend. Und ich war aber wütend auf diesen Mann. Aber nichtsdestotrotz reagiert der ja sonst nicht so. Aber ich war halt einfach genervt in dieser Situation und wütend. Und das hat Snoopy sofort gespürt, wie ernst die Lage ist und dass ich es gerade auch wirklich so meine. Und darum geht es ja auch beim Authentischsein.
Und deshalb ist ja jeder Ratschlag, sage ich mal, den du aus der Entfernung anderen Menschen auch im Hundetraining gibst, nicht unbedingt der richtige Ratschlag, weil ja jeder anders tickt, jeder eine andere Einstellung in sich trägt und ganz viele Dinge so auch gar nicht umsetzen kann, weil es ihm halt wieder strebt. Wir haben ja ganz oft auch immer wieder, wir hören, ich habe das ja immer wieder Leute, die auch zu mir kommen, das war in München schon so, die von anderen Trainern gekommen sind, wo sie also wirklich mit Gewalt auf die Hunde einwirken sollten und das waren die gar nicht, das ist gar nicht denen ihr Ding gewesen. Die haben das gemacht am Anfang, weil sie dem Trainer vertraut haben und gesagt haben, wenn der sagt, drück den Hund mal richtig runter und schreien mal an in dem Moment, dann hört er schon auf, haben die das ausprobiert, haben aber gemerkt, ey, das widerstrebt mir. Und in dem Moment, wo du das natürlich auch nicht bist, davon abgesehen, dass die Methode super scheiße ist und zu Hause nicht nachgemacht werden sollte, funktioniert es natürlich auch nicht, ne? Weil das keine harmonische Einheit bildet und der Hund da ja auch nichts lernt, das kommt ja auch noch mit dazu. Ne? Ich finde es jetzt einfach nur schön, nochmal in dieses Authentizitätsthema reinzugehen, wenn wir nochmal auf die Frage zurückkommen. So, okay, der Bolle, der kleine Raucher. Also der hat sich beim Gassigehen schon wieder 50 Meter absepariert und hängt hinten rum und schnüffelt so. Dann haben wir ja ganz oft das Ding, dass du mit deinem Hund unterwegs bist. Das haben wir früher auch gemacht, als wir noch keine Hundetrainer waren. Dann haben wir gerufen, Khaleesi, Khaleesi. Ich immer, Gizmo, komm, Gizmo. Und das hat ja für deinen Hund null Bedeutung.
Naja, aber ich höre jetzt, wenn du sagst, Gizmo, komm. Also muss ich dran denken an eine Freundin, die wir letztens getroffen haben, die dann zu ihrer Tochter gesagt hat, lass das.
Ja.
Und da habe ja ich auch schon rausgehört, dieses lass das hat schon, das hat aus, also das höre ich vielleicht als Hundetrainer noch mehr, aber es hat aus allen Poren eigentlich geschrien, ach, eigentlich habe ich gerade keinen Bock, es durchzusetzen. Du wirst es eh nicht machen. Also das war stand schon alles in dieser Stimme, dass du wirst es eh nicht machen, was ich sage. Ich habe auch gar keinen Bock, das jetzt durchzusetzen.
Warte mal, sei doch nicht so schnell, das kommt doch noch. Am Anfang ist sie doch easy mit dem unterwegs und da bist du noch nicht gleich so. Das weiß sie alles auch gar nicht. Sie ist jetzt nicht so die Straighte, die gleich ihren Rückruf da macht.
Du redest jetzt von der Frage.
Von Woodpecker Laura.
Ja.
Ne, ich rede von der.
Ja.
Die ruft erst mal ganz lieb ihren Hund. Das, was wir alle machen, der Hund ist weit weg, du rufst den erstmal mit Namen. Und das hat für den Hund null Bedeutung, weil wenn du den Hund beim Namen rufst, heißt das für den Hund eigentlich nur auf 50 Meter, die Woodpecker ist noch da, ich muss mir keine Gedanken machen, ich höre dich, alles klar, Woodpecker, Laura, ich kann ja da noch ein bisschen schnuffeln. Ist ja auch ein rauer Dackel, der schnuffelt natürlich gerne. So, da musst du schon, sag ich mal, dir Boxhandschuhe anziehen und musst schon mit einem sauberen Rückruf mal kommen vielleicht. Ne? Hat sie dann auch gemacht, hat er aber doch nicht drauf reagiert, weil was haben wir gelernt? Der beste Rückruf ist den du nicht brauchst, weil der Hund sich an dir orientiert. Aber wenn der die Nase unten hat und rumschnuffelt, kann er sich ja, der kriegt das ja gar nicht mit. Ne? So, und wie ging es dann weiter? Dann rufe ich ihn richtig, warte mal, hat er null Bock, sah, obwohl der Rückruf gut klappt, so, aber erst wenn ich richtig sauer werde und schreie, dann kommt er zu mir.
Ja. Naja, und dann bleibt er halt ein paar Meter vorher stehen.
Also er kommt dann schon eher aus, sage ich mal, er kommt da dann schon, weil er merkt, okay, jetzt brennt's. Jetzt wird's ernst, oder? Jetzt ist es mal richtig auf 180. Da ist Laura Woodpecker authentisch, weil er ist ja richtig sauer. Und da funktioniert es auch plötzlich. Da kommt er. Okay, gut. Super. Und dann sagt sie, ja, wie in der Hundeschule gelernt, mache ich dann da richtig Party. Also freut sie sich. Und dann bleibt der Hund stehen. Okay, jetzt sind wir dran. Jetzt Kommissar.
Naja, da spielt sie ja dann quasi. Hey, super, klasse.
Ja.
Und hat aber ja noch diese ganze Wut in sich. Hat es in der Stimme gesendet. Der riecht, dass sie gerade wütend war. Ne? Und dann denkt er, oh nee, das ist jetzt nicht authentisch. Die ist eigentlich noch am Kochen. Und die spielt jetzt diese Freude nur. Ne? Das ist halt eben der Punkt.
Und da ist Bolle mal ganz, ganz verstört und zurückhaltend. Und bleibt natürlich erstmal stehen und denkt sich so, Laura Woodpecker, irgendwas stimmt mit dir nicht. Dein Adrenalin, ne, diese Aggression in deiner Stimme, deine Körperhaltung und dann diese liebe Stimme. Hallo, ja fein, super. Ich rieche das Adrenalin auf 50 Meter. Irgendwas ist faul. Vielleicht ist sie von einem Dämon besessen. Vielleicht ist sie gar nicht sie. Und dann bleiben Hunde oft stehen.
Aber was ich bei diesem Thema immer wieder denke, ist, dass Hunde uns halt so verdammt ähnlich sind. Ich meine, ganz im Ernst, wenn du bist ein nachtragender Mensch, wenn du lange sauer auf mich bist oder wenn du sauer auf mich bist und ich komme dann zu dir und umarme dich und du umarmst mich zurück, dann spüre ich ja an deiner ganzen Ausstrahlung, dass du immer noch sauer auf
mich
bist.
Weil ich noch so angespannt bin.
Genau. Das ist ja keine Magie. Unsere Hunde sind uns nur einfach so verdammt ähnlich.
Das ist auch so.
Aber es ist ja wirklich so, dass das eigentlich keine Magie ist. Wir denken immer nur so, das ist eine andere Spezies, man muss da irgendwie anders rangehen. Aber eigentlich, klar, du sagst, sie können das besser lesen, aber das sind halt wie super, super enge Partner für uns. Und so wie du ein enger Partner für mich bist und ich sofort spüre, wenn irgendwie eine Katze, wie sagt man, Katze im Sack, Katze aus dem Sack, Katze im Sack, whatever. Wenn irgendwas ist, spüre ich das ja auch sofort.
Ja, also gut, weil du so sensitiv bist. Du bist ja eh hypersensibel und hypersensible Menschen haben ja Antennen, aber es gibt ganz viele Menschen, die spüren das gar nicht.
Ja, okay, ja, stimmt. Das kann nicht von mir ausgehen.
Ist denen egal, ne? Aber was soll man denn das Woodpecker Laura raten? Weil, liebe Laura, das Ding ist halt authentisch bleiben. Wenn du sauer bist auf den Bolle, dann kannst du ruhig auch sauer sein auf Bolle. Das ist völlig in Ordnung.
Musst du jetzt nicht spielen. Das
musst du jetzt nicht da einen auf lieb machen und komm mal her. Wie so bei Hänsel und Gretel, die alte Hexe sagt, ja, zeige mal, Hänsel, dein Finger, ja, schön. Und was sind sonst Hänsel?
Ja, das eigentlich Richtige wäre ja von mir aus ruhig wütend sein und dann halt hingehen und ihn anleihen.
Genau.
Und gar nicht erst, ne, das ist der beste Weg. Einfach konsequent sein, ne. Hingehen,
straight
anleihen.
Sein, genau.
dann auch halt nicht großartig mit ihm kommunizieren, sondern auch einmal rufen, hingehen, wenn er nicht kommt, Hund anleihen und dann kann er auch mal ruhig merken, dass du gerade vielleicht einfach sauer bist.
Und ein bisschen am Radius arbeiten, weil wie gesagt, der beste Rückruf ist der, den du nicht brauchst, weil wenn sich Bolle eh ein bisschen an dir orientiert, guckt immer, wo bist du, was machst du, dann ist der auch gar nicht 50 Meter weiter hinten, lässt sich so zurückfallen, macht sein Ding. Weißt du noch, der Gizmo hat sich immer so zurückfallen lassen früher, wo der immer war.
Der hat doch immer die ganze Gänsescheiße im Englischen gar gefressen, ist gar nicht mehr gekommen irgendwann.
Da waren wir schon fast in der Innenstadt, da war der noch am Monopteros zugang.
Das war ja so schrecklich. Und dann immer mit seiner Schnauze, wo das dann immer unter seinen Lefzen festhing, ne, dieses grüne Zeug.
Oh nein, das hat er nicht verdient. Er war ganz der Lieber.
Ja, er war ein Lieber.
Oder?
Ja, aber spannend. Also bei mir macht dieses Thema Authentizität. Oh Gott, dieses Wort ist schon echt krass.
Macht viel auf.
Das macht viel auf. Ja, weil ich wirklich so nochmal sinniere über mein Leben. Ich weiß noch, ich hatte mal, oder das habe ich oft erlebt, wenn Leute zum Beispiel aufsteigen. Ich hatte mal einen Chef, der ist quasi vom Teammitglied zu einer Führungsposition geworden und hatte dann Coachings, glaube ich, und so weiter und so fort. Und war dann plötzlich, der war vorher immer locker, lustig, total cool drauf und war dann plötzlich super ernst und musste erstmal auch so seine Rolle finden, ne? Und musste erstmal, war dann super, er war einfach nicht mehr er selbst. Und ich glaube, es hat so dreiviertel Jahr gedauert, bis er dann mal wieder so locker lassen konnte und lustig war. Und ich habe ihn in dieser Zeit, wo er nicht authentisch war und nicht mehr er selbst, sondern so eine Rolle war, wo er so Chef gespielt hat, sage ich mal, habe ich ihn auch nicht ernst genommen und habe immer drüber nachgedacht, warum ist der denn jetzt so anders? Was soll das denn? In jeder Teamsitzung saß ich da und habe gedacht, warum ist der denn jetzt so anders? Und es hat mich total irritiert. Und ich glaube, und das ist das, was wir auf unsere Hunde und was wir aus dieser Folge auch mitnehmen können, das ist das, was unsere Hunde auch lernen. Also was wir über unsere Hunde darüber lernen könnten, dass Hunde auch irritiert sind, wenn wir jemanden spielen, der wir gar nicht sind. Wenn wir plötzlich den großen Macker raushängen, den Boss, dann ist unser Hund auch irritiert. Also wenn ihr an eurer Führungsqualität arbeiten wollt bei eurem Hund, dann arbeitet erst an euch, also wirklich an euch, an eurem Selbstbewusstsein, an eurem Selbstvertrauen, also das, was wir vorhin auch erzählt haben. Und wenn ihr das schafft, wenn ihr quasi aus euch heraus das spürt, dass ihr Dinge durchsetzen könnt, dann macht es auch Sinn, das wirklich bei seinem Hund auch authentisch auszuleben.
Die Frage wollte ich nämlich gerade noch in den Raum stellen. Kann man authentisch sein üben? Kann man das lernen? Und jetzt hast du gerade gesagt, ja, man kann an sich arbeiten, ne? Also man kann gucken, wie macht man das? Und in der Mensch-Hund-Beziehung, das kann man auch noch mal so ein bisschen runterbrechen. Also ich finde ja immer so, okay, klar, man kann authentisch sein. Das ist ja auch sowas, das lernst du über das Leben ja auch, ne? Du bist wahrscheinlich, also vielleicht ist man als Kleinkind ist man total authentisch, als Jugendlicher auch noch. Und dann kommen immer mehr Einflüsse von außen, wo man dann gesteuert wird. Aber man kann ja auf jeden Fall durch sein Verhalten, so wenn man sich seinem Hund gegenüber verhält, dem Hund Zuverlässigkeit und Sicherheit vermitteln. Und das hilft ihm auch, dich anders zu sehen und mal über so kleine Authentizitätsprobleme auch hinweg zu sehen. Und dazu gehört ja zum Beispiel auch, dass man nichts verlangt, was der Hund nicht schafft. Also realistisch bleiben, ne? Das auch authentisch sein irgendwo, dass man sich realistisch einschätzt und sagt, kann der Hund das, kann er das nicht. Und auch so Routinen einführen, das finde ich auch wichtig. Das hilft auch, an der eigenen Authentizität mit dem Hund zu arbeiten, weil dann, und das hast du ja auch schon gesagt, das ist nämlich das Wichtige, dieses konsequente, Routinen sind ja konsequente Handlungen, da kann der Hund ganz gut dich lesen und kann ganz gut auch einsteigen und du kannst auch lernen, authentischer zu sein und zu bleiben.
Das beste Beispiel ist doch jetzt zum Beispiel eine Mutter, die vielleicht super liebevoll ist und überhaupt nicht diese Strenge in sich trägt. Weißt du, es gibt auch so Mütter, die sagen, so, das machst du jetzt. Und die so eine Strenge, oder auch Väter, die so eine
autoritäre Art haben.
Ja, die das so ausstrahlen.
Na,
ja,
klar, gibt's ja.
Die gibt's. Und die müssen wahrscheinlich nur einmal was sagen und dann macht das Kind das.
Aha.
Dann gibt's aber vielleicht die einfach nur lieb sind. Und bei denen, und das ist in der Hundeerziehung genau das Gleiche, und das ist ja totale Qualität, wenn jemand so ist, ne?
Auf jeden Fall.
Wenn jemand so super lieb ist und ne, die können halt einfach daran arbeiten, dass sie konsequent sind, dass sie immer immer gleich reagieren. Ich rufe den Hund, der Hund kommt nicht, ich hole den Hund. Ne, ich, das, Sitz, das heißt immer Sitz, gleich.
Platz ist, Platz
ist, genau, dafür muss ich nicht super autoritär sein oder muss eine ganz, sage ich mal, sehr bestimmende Ausstrahlung haben, sondern da muss ich halt an, kann ich an mir arbeiten, ey, das, was ich sag, muss durch oder für sollte durchgeführt werden. Das kann ich auch super liebevoll machen.
Ja, ruhig, aber dann klar. Ne? Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass das ruhig ist, aber klar.
Und man kann natürlich auch an seinem Selbstbewusstsein arbeiten. Ja. Ey, man kann, wie gut tut das? Ich zum Beispiel, ich hatte Höhenangst immer. Ich bin mal in den Kletterpark gegangen und war dann nachher der Einzige, der sich getraut hat, von diesem Riesenturm runterzuspringen. Man kann ja, also ich sag mal, wenn man es schafft, seine Ängste oder seine wie hast du es vorhin genannt, seine Issues?
Ja, seine Issues.
Zu Themen, überwinden, alle, seine, ne? Themen, die man hat, zu überwinden, sich positive Gefühle im Leben zu haben. Und es kann ja manchmal auch einfach nur sein, ey, ich überwinde meinen Schweinehund und ich habe es zum Sport geschafft. Oder ich habe es geschafft, keine Ahnung, manche Menschen haben vielleicht nicht so Bock auf soziale Kontakte und sagen, oh, Einkaufen stresst mich. Kann ja auch sein, dass er sagt, oh, ich habe es heute geschafft, zum Einkaufen zu gehen. Ich habe heute das geschafft, sich wirklich stolz auf das sein im Alltag, was man so schafft und daran auch wachsen. Das muss manchmal nicht so groß sein.
Ich habe eine super einfache Übung für alle, um mal richtig authentisch zu sein. Und das ist eine schwere Übung im ersten Moment, weil jeder kann sich super gut hineinversetzen, aber es ist eine Übung. Und ich finde, das, was wir jetzt ja besprechen, über Authentizität sprechen, über real sein, über Issues haben, das ist ja das, was wir auch in der Academy machen mit Menschen und ihren Hunden. Das ist ja so, wie wir arbeiten eigentlich. Ne? Aber passt auf, wenn ihr das Problem habt, wenn ihr sagt, oh, wie kann ich Authentizität üben? Ihr habt eine Einladung mit Bekannten zum Abendessen. Und ihr sitzt schon zu Hause auf der Couch. Und ihr habt wirklich, ihr seid müde und ihr seid fertig und ihr habt eigentlich keine Lust. Hört zu, es ist ganz wichtig. Und es spricht aus eurer tiefsten Seele heraus, dass ihr mit eurem Partner oder eurer Partnerin eigentlich heute lieber kuscheln wollt und euch einen gemütlichen Fernseher macht. Euer Vernunft sagt, nein, ich kann das nicht absagen. Ich werde das nicht machen. Aber dann seid ihr nicht authentisch. Weil wenn ihr authentisch seid, zieht ihr das mal durch, ruft mal an und erfindet keine Ausrede und keine Lüge, sondern sagt, hey, passt mal auf, ich muss euch was sagen. Wir sind so fertig, wir sind so müde, wir brauchen das heute Abend so dringend, unsere Date Night oder unseren Abend zusammen. Wir verschieben das, wir holen das nach.
Bitte. Ich muss gerade so lachen, innerlich habe ich nicht am Anfang gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, authentisch zu sein. Also wenn du dieses Beispiel nennst, da bin ich ja der schlechteste Mensch auf der Welt.
Du schickst das mich ist immer ja, vor.
Ich schicke dich immer vor. Ja, ich sag immer so, ah nee, ich habe was ganz Dringendes vergessen. Ich bin da nie ehrlich.
Und
ich bin da nie
ja,
ehrlich. Aber
ist
du
das
hast
nicht so
recht?
Einfach, das ist so lebensnah und es ist
ja.
so einfach, aber es fällt uns so schwer.
Ja,
und in dem
recht.
Moment
du
würde man
oh Gott,
mal wirklich authentisch das machen wollen, was man wirklich will. Und wir machen das so oft nicht im Leben und wir sagen auch oft nicht, was wir wirklich wollen, weil wir es verklausulieren, verschönen, in Geschenkpapier verpacken und das ist irgendwie so ein ganz cooles Learning. Ah, das war schön. Ich bin so dankbar über diese Frage, vor allen Dingen Woody Woodpecker und ich finde den Bolle auch so toll irgendwie. Ich sehe den so richtig vor dir.
Ich kann jetzt noch stundenlang weiter darüber reden.
Ja, können wir doch noch machen.
Weil ich dieses Gefühl einfach, ich habe so richtiges Aha, weil ich denke, weil ich wirklich mal die Menschen im Leben durchgegangen bin, die vielleicht eine Führungsposition hatten bei mir, die am Anfang, wo ich gedacht habe, oh, warum, ne, und das geht ja in der Hundeerziehung auch um Führung. Und ich denke gerade so, ja,
und
wen fand ich dann authentisch,
rein, ja,
wen fand ich dann nicht authentisch.
Der ist auch reingedrängt worden in diese Führungsposition. Alle haben Erwartungen gehabt. So, jetzt holst du dir einen Hund. Alle haben Erwartungen an dich. Das muss funktionieren, das muss klappen. Ist der schon stubenrein? Hast du aus dem Tierschutz? Ist der denn umgänglich? Ah, der kläfft, der ist unsicher, der ist ängstlich. Ja. Du hast diese Erwartung und du sollst perfekt sein.
Ja, aber jetzt sollst du plötzlich auch noch authentisch sein. Das ist ja noch.
Du sollst perfekt sein und auch noch authentisch bleiben dabei.
Ja,
wie soll das funktionieren?
Ja, das ist Wahnsinn.
Ja, unwahrscheinlich schwer. Und da mal einen Break zu machen und zu sagen, hey, pass mal auf, Leute. Ich denke, jetzt muss ich mal auf mich mal gucken und mich nicht verlieren, weil der Hund spürt das, wenn du ins Chaos kommst. Dann geht's nach hinten los. Und das ist ein schönes Thema gewesen heute. Kacke unterm Schuh der Woche. Komm, Matti.
Oh, Kacke unterm
Schuh der Woche.
Also,
schnapp mir nicht mein Thema weg. Sag, was ist dein Thema, Kacke unterm Schuh? Der klaut mir das nämlich. Wenn ich nicht anfange, hier zuerst das zu sagen, dann guckt er plötzlich in sein Handy.
Sagst du Sylt?
Nö.
Nee, okay. Ich habe zwei Kackhunde am Schuh der Woche. Das eine.
Sylt, das habe ich schon wieder verdrängt. Das ist
will
so
man eigentlich
gewesen.
Verdrängen, ne? Ja, das Schlimme war ja, dass man einen Urwurm auch noch davon hatte. Also, das ist ja unglaublich, ne? Dass man das dann auch noch in meinem Kopf hatte. Und ich habe mich wirklich geärgert. Es ist ja, ich habe heute einen Post dazu gesehen. Ich habe im Internet, es gibt ja viele Menschen, die sich dafür aussprechen, die das gar nicht schlimm finden und so weiter und so fort.
Kommt jetzt die Gegenwelle?
Ja, und da frage ich mich wirklich, jetzt wirklich, wenn ich ein bisschen Empathie habe, ein bisschen Empathie und ich mich hineinversetze in Menschen, die vielleicht irgendwo in ihrer Biografie auch Migrationshintergrund in der Familie haben und so weiter und so fort und ich würde hören, wie so abgefuckte reiche Schnösel sowas grölen, wie würde ich mich danach in einem Land fühlen?
Ja.
Wie schrecklich, wie viel Angst würde das in mir auslösen? Wenn ich mir vorstellen würde, es würden jetzt, ich würde sehen, wie auf Partys rumgegrölt würden. Ich, da kann ja jeder sich ein Thema suchen. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, es wird geschrien, Schwule raus, ich wäre entsetzt.
Deutschland,
ich wär
den Heteros, Schwule raus.
Ja, so, ne? Aber, so dumm, aber und das ist wirklich schlimm.
Ja, schlimm.
Das ist wirklich schlimm. Und das ist für Menschen mit Migrationshintergrund oder in der Familie mit Migrationshintergrund. Es ist so fucking unfassbar schlimm.
Ich finde es auch
so
zynisch, muss ich sagen. Weil,
ach, ich finde, weil die Arschlöcher wahrscheinlich
nein, ich find,
ihr
nein,
ganzes...
Nein, ich finde es zynisch, weil der ganze Reichtum, auf der diese Schnöselfamilien basiert, sage ich mal, von Menschen, die aus dem Ausland in 50er Jahren zu uns nach dieses Wirtschaftswunder erst vollbracht haben. Wir wären gar nicht so wohlhabend. Wir hätten das hier alles gar nicht, wenn nicht Menschen aus Verhältnissen, wo es wenig Arbeit gab, ne, ihre Familien verlassen hätten, später nach ihren Heimatort verlassen hätten und hierher gezogen wären, in guten Absichten Arbeit zu finden und dieses Land aufgebaut haben und jetzt schon die zweite, dritte Generation, vierte Generation hier lebt und sich dann hinzustellen mit einem Kaschmir-Pullover um die Schultern für 500 Euro, ein Glas Champagner in der Hand und so dumme Parolen, slap in the face, ich weiß gar nicht was, es ist einfach nur so traurig und da kann man auch, dass ich weiß gar nicht, ob das Gruppendynamik ist, was da...
Ach, das entschuldigt gar nichts, ich finde, das entschuldigt
das nichts,
keine Gruppendynamik,
das ist einfach
nix.
Nur dumm.
Da würde ich nicht
so,
drüber
was
sprechen.
Was ist dein zweites?
Kack unterm Schuh, ja, das ist,
Ausländer was wegnehmen, das ist ja so, ich könnte mich so aufregen.
Die Ausländer finde ich schrecklich.
Allein dieses Wort zu sagen, Ausländer.
Die Ausländer, wer
Menschen,
ist denn Ausländer?
Niemand nimmt uns
bin
doch
ich auch Ausländer,
weg?
Jeder ist Ausländer. Also ich finde das alles Schwachsinn,
also
ich hasse
schlimm.
Das. Und die zweite Kacke der Woche ist eine Geschichte, jetzt mal, lass uns durchatmen, lass uns über, das ist... Die zweite Kacke unterm Schuh der Woche ist für mich, dass ich eine bekannte Freundin gefragt habe, ob sie jemanden kennt, der Seemannsknoten machen kann, und sie hört diesen Podcast nicht, und darüber bin ich, glaube ich, erleichtert, dass sie es nicht hört. Und sie hat gesagt, ja, sie kennt jemanden und sie organisiert es für mich und so weiter und so fort. Und ich mich total darüber gefreut habe und sie dann gesagt hat, er will auch gar kein Geld dafür. Der will nur dieses Tau bezahlt haben, ja. Und ich dann so gedacht habe, ach, cool, das ist ja super. Und der hat es auch super schön gemacht, ne? Also ich bin wirklich glücklich über diese Knoten.
Schon toll aus.
Aber sie hat gesagt, ja, das Tau ist teuer. Und dann schreibt sie mir eine Nachricht und ich habe vier so Knoten, ja? Und dann sagt sie...
Ah, die sind ja groß, wie so Orangen und Grapefruit.
Ja, dann schreibt sie mir 180 Euro. Und dann denke ich mir, what the fuck ist dieses Tau aus Gold? Und dann konnte ich aber ja auch nichts sagen, weil ich habe ja das schon anfertigen lassen.
Klar.
Ich hätte aber in 300 Jahren nicht gedacht, dass Tau so verdammt teuer ist. Aber ich konnte auch nichts zu ihr sagen, weil ich natürlich ihr jetzt kein schlechtes Gefühl geben wollte. Das ist die Frage, hätte ich da authentisch sein sollen? Aber ich wollte ihr kein schlechtes Gefühl geben, weil sie das ja organisiert hat für mich quasi. Wollte nicht sagen, hä, 180 Euro für Tau, wie kann denn das jetzt passieren? Also, ja, das war meine zweite Kack unterm Schuh der Woche.
Um es mit Anna Wintour zu sagen, guter Geschmack ist eben teuer.
Naja, das ist
so
schon...
So ist es nun mal.
Ja, ich habe daraus gelernt, in Zukunft werde ich fragen, was
vorher
heißt denn teuer?
Du fragen.
Ja, ich hätte vorher fragen müssen, was heißt
Hallo,
denn teuer?
Hallo, weißt du noch, hatte ich nicht mal das hier mit dem Küchenblock irgendwo, wo ich was die Handwerker bestellt habe, hinterher musste ich da auch 6.000 Euro bezahlen und für einen Küchenblock damals in München in
Ach
der
so,
Wohnung,
München,
wo
ja,
meine
da
Mutter gesagt hat, da habe ich vorher auch nicht gefragt, was das kostet.
Ja,
das also
ist,
dumm, also
ich muss
einfach,
lernen.
Ja. Also mein Kacke unterm Schuh war, ich muss wirklich sagen, der Wassereinbruch in der, in der Academy und unserer alten Gärtnerei, weil die Dachfenster, die sind ja teilweise kaputt in einem schönen großen Glashaus, die werden jetzt alle ausgetauscht und repariert, aber das ist halt noch nicht so weit. Wir warten noch auf die Handwerker. Deutschland, deine Handwerker. Wir warten natürlich, die haben alle viel zu tun, die sind busy und die kommen halt erst in ein paar Wochen. Und warum regnet es jetzt die ganze Zeit? Warum hat das so geregnet?
Wir haben noch Glück, hier in Bayern ist Weltuntergangsstimmung für morgen, Unwetterwarnung.
Ja.
Für mich war ja die Kacke, dass der Boden sich zum dritten Mal total gelöst hat und ich diesen Fußboden, glaube ich, schon viermal gestrichen habe und durch dieses stehende Wasser.
Hast du auch keine Grundierung
alles
drauf gemacht vorher? Ja, und was war dein Schwanzwetter der Woche?
Mein Schwanzwedler der Woche war, dass ich ja mit Snoopy jetzt schon länger am Wochenende morgens immer meditiere. Und er war am Anfang immer so untriebig und war so richtig, er war wirklich schrecklich, er konnte seinen Arsch überhaupt nicht ruhig halten. Und mittlerweile ist es so, dass er wirklich, ich sitze da im Schneidersitz und er setzt sich zwischen meine Pfoten, legt seinen Kopf
zwischen
auf meinen
Pfoten?
Arm. Habe ich gesagt, zwischen meine Pfoten?
Er legt sich zwischen meine Pfoten.
Ja, schau, ich bin schon zu identisch. Er legt seinen Kopf wirklich total.
Ich liebe deine Versprecher.
Er legt seinen Kopf auf meine Schulter oder auf meine Arme und pennt einfach und meditiert mit mir, spricht mit mir Affirmationen durch, kommt
schön
total in die Ruhe. Und es gab so Momente, wo er so richtig tief einmal so gemacht hat und seinen
da
Kopf hat fallen lassen.
Merkt, er ist im
und ich habe gedacht, krass, es überträgt sich so krass, diese Meditation, ne, diese Affirmation.
Ja.
Es ist einfach Wahnsinn. Es bringt so viel und es bringt uns beide so zusammen und es fühlt sich so warm und so cozy an, wenn ich sein Fell fühle. Und ach, es ist einfach, ich fühle mich mit ihm dann richtig eins.
Und machst du da immer die Affirmation, die ich bei Insta mache, oder hast du eigene Affirmationen?
Ich habe eigene.
Ah, wie schön. Und mein Schwanz wieder der Woche ist wieder etwas ganz Materialistisches.
Oh.
Ich habe nämlich jetzt so einen neuen Trinkbecher aus Amerika mir bestellt von Stanley mit so einem Griff dran. Da gehen ja fast 1,5 Liter Flüssigkeit rein und da ist so ein Strohhalm. Und ich musste jetzt gerade so lachen, deshalb erzähle ich es auch, weil es der Schwanz wieder, weil es mich so amüsiert. Ich finde es nicht den Schwanz wieder der Woche, dass ich diesen modischen Trinkbecher mit Strohhalm gekauft habe, sondern ich, wenn ich da so sitze mit dem Strohhalm, immer denke, ich sitze mit 95 oder 100 mit so einem Pflegeheim und habe so einen Becher.
Ja, den Stanley-Becher.
Den Stanley mit dem Strohhalm.
Du wirst dann immer sagen, aber den Stanley-Becher.
Und trink da dran.
Mein Stanley-Becher brauche
und habe einen M-Steff neben mir liegen. Ach, da war es für Leben. Und hör mal.
Aber so viel zum Thema Shopping, ne? Du hast ja wie ein kleines Kind heute. Ist mein Becher schon da?
Ja,
mein Becher schon
der
da?
Hat auch lange
ist die
gedauert.
Post schon da gekommen? Ist
trotz Amazon Prime. Wir haben ja hier bei uns immer auf dem Tisch so ein wunderschönes Spiel. Eigentlich
ist so, ja wie, so pädagogisch, habe ich
so so ein der Moralomat. Hast du da schon mal im Podcast drüber erzählt? Das sind quasi so drei geteilte Zettel.
Ja.
Und die kann man irgendwie mischen und plötzlich ergibt das einen Sinnspruch oder keinen Sinnspruch. So, und jetzt mischst du mal mit dem, wir schicken euch jetzt nach jeder, in jeder, am Ende jedes Podcast mit so einem Spruch nach Hause. Könnt ihr jetzt mal drüber nachdenken. So, also mach mal kurz.
Also
so,
ich muss jetzt umklappen. Das ist wie ein Stehkalender. Und ich
erst den ersten Teil,
so,
dann den zweiten
den
Teil.
Den zweiten Teil umblättern.
Ja.
Oh Gott, ich habe Angst. Und das.
Unabhängigkeit ist tatsächlich die Basis des Zusammenlebens.
Unabhängigkeit ist tatsächlich
so. Und in diesem Sinne, wir reden jetzt da nicht drüber.
Oh,
das nehmen wir jetzt einfach nur mit. Unabhängigkeit ist tatsächlich die Basis des Zusammenlebens. Das ist richtig. Alter, jetzt weißt du Bescheid. Wir wollen von euch noch ein paar coole Bewertungen.
Ich liebe diesen Kalender. Ich finde, da könnte ich jetzt schon wieder stundenlang drüber sind.
Ja, wir freuen. Du kriegst jetzt keine Sendezeit mehr. Sendezeit! Und wir freuen uns über Bewertung.
Ja, bitte. Das war auch mein Schwanzwieler der Woche. Wir haben richtig coole Bewertungen gekriegt. Bitte, gebt
uns
Bewertung.
Weiter.
Und seid selbst die Veränderung, die ihr euch für euch und euren Hund wünscht.
Genau.
Und erzählt anderen von diesem Podcast.
Und alle Lösungen eurer Probleme tragt ihr in euch. Ihr
so
müsst
ist
nur
es
an euch glauben.
Ja.
Das war jetzt richtig gut. Aber es war schön. Und da glaube ich auch
Mach's
fest.
Jetzt rein. Nicht selber
so, und was mir noch am Herzen liegt, wir brauchen Fragen von euch. Schickt uns einfach per Instagram eure Hundefragen. Und
wir
jetzt macht's gut. Bis zur nächsten Woche.
Schön, dass ihr da seid.